sollten dann langsam mal zum eigentlichen Thema unserer Sendung kommen, nämlich ein bisschen was erklären zum Thema Vorratsdatenspeicher. Ne?
Mhm. Genau.
Wir haben jetzt mal einen Vorratsdatenspeicher, aber das ist natürlich eher als Witz zu betrachten.
Was ist denn der Vorratsspeicher für die Master?
Der Master-Vorratsspeicher ist echt schwierig, ne? Aber
oder?
Vermutlich noch
in der. Also der vor allen Dingen hat er einen Mann-Leak.
Okay.
Für alle, die nicht wissen, was es denn mit dieser Vorratsdatenspeicherung auf sich hat, das ist eine Geschichte, die sowohl von unserer Bundesjustizministerin, Frau Zypries, als auch von unserem Bundesinnenminister, Herrn Schäuble, vorangetrieben wird, der ja vielleicht schon bekanntermaßen in die Schlagzeilen geraten ist mit dem Bundestrojaner und sonstigen Spionagemaßnahmen, die der Staat angeblich auf den Rechnern aller Bundesbürger braucht, ganz rein präventiv, weil wir sind ja alle Terroristen.
Wir sind auf jeden Fall alle verdächtig.
Alle. Ne? Und die beiden sind auf jeden Fall bekannt und die spielen gerade zum Thema Vorratsdatenspeicherung auch ganz groß. Ne? Die letzte News, die ich daher hatte, ist ungefähr eine Woche alt, wo man sich verständigte, unter anderem auch mit der Frau Bundeskanzlerin, dass man doch die Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder aus der Sommerpause rausholen sollte, damit man das mal eben beschließen könne. Was für mich nach einer ganz, ganz schlimmen Hintertür der
Freitagabends um 11 Uhr.
Genau. Wer das mitbekommen hat mit der, was war das vorher?
Oh Gott, so viel.
Der Hackerparagraph war das, genau. Beim Hackerparagraphen, es gab ein paar Leute, die haben das auf dem Bundestagsmitschnitt, Übertragung mitgeschnitten. Und das lief dann ungefähr so ab, dass die Reden ins Protokoll genommen wurden, einmal abgestimmt wurde, einmal Einsprüche gesagt wurden, nochmal abgestimmt wurde. Seitdem sind ganz normale Netzwerk-Überprüfungswerkzeuge, die man als Admin oder als technisch interessierter Mensch einfach benutzt, ohne Terrorist oder Krimineller zu sein, kriminalisiert. Das heißt, die meisten Leute hier auf dem Camp machen richtig, richtig schlimme Sachen nach dem Gesetz. Das war bis vor ein paar Wochen nicht so. Und ist auch ganz komisch, weil überhaupt nicht realistisch und vereinbar mit dem technischen Stadium unserer Gesellschaft.
Ne, zumal auch, wenn man, sagen wir mal, technologisch denkt, man kann sich natürlich als Land auf dem Planeten allein und isoliert ins Hintertreffen bringen, was bestimmte Sachen angeht.
Stimmt, Innovation wird ja hier gar nicht so groß geschrieben, ne? Und man kann da auch noch mehr Bremse reinhauen, stimmt?
Ja, nun klar, also es ist ja auch letztlich nicht so wichtig, oder?
Hm.
Die anderen sind sowieso besser.
Hm.
Ausbildung,
Kostet auf einmal richtig, richtig viel Asche, ne?
Ja, aber wozu denn? Man kann die Leute doch einfach
einkaufen. Stimmt, wenn die Leute döver sind, ne, dann ist es auch besser, dann glauben die auch mehr, ne?
Ja, außerdem, man kann doch einfach die Bildung kleinsparen.
Ja, und dann holt man sich ausländische Spitzenkräfte, oder
genau.
Wie?
Genau.
Das kostet ja auch nichts, ne?
Das kostet ein bisschen was, aber
natürlich ist billiger als Bildung,
nicht so viel, ne? Als wenn man die Leute hier noch ausbilden müsste.
Und obendrein kommt da jetzt noch dazu, ne? Die machen ja jetzt, also das Klima der Angst. Was, Angst, also wenn du Vorratsdatenspeicherung hörst, was weckt das bei dir für ein Gefühl?
Die Angst, dass mein Datenvorrat irgendwann mal alle sein könnte und ich dann aus dem Haus muss, neuen holen.
Stimmt. Nee, aber mal im Ernst. Vorratsdatenspeicherung ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir alle Bürger dieses Landes pauschal kriminalisiert sind und alle unsere Verbindungsdaten auf mittlere bis längere Zeit einfach vorgehalten werden, präventiv, weil wir könnten ja Terroristen sein.
Genau, es geht ja nicht nur um Verbindungsdaten, sondern eigentlich um alle Daten.
Alle Daten,
die sich irgendwie finden lassen, einfach mal speichern.
Im Prinzip ist das Ganze auch erstmal als Terminus reine Augenwischerei. Vorratsdatenspeicherung hört sich wirklich so an, als ob es da...
Das ist ganz niedlich, ne?
Ja, also es ist ja so sinnvoll, oder? Für schlechte Zeiten vorzusorgen, das muss man ja irgendwie machen.
Ein bisschen auf Vorrat so.
Genau. Wir haben allerdings, was die Daten angeht, weder jetzt schlechte Zeiten, noch werden wir später welche in die Richtung haben. Also dieser Terminus ist reine Augenwischerei, der darüber hinwegtäuscht, was tatsächlich passieren will. Sprich, jeder ist verdächtig. Alle Daten werden analysiert, soweit es irgendwie möglich ist. Und wer sich auffällig benimmt, kommt halt ins Loch.
Und das wirklich Bedenkliche dabei ist, dass eben dieses Klima der Angst entsteht, dass einfach gesamtgesellschaftlich sich jeder immer wieder fragen muss, mache ich gerade etwas falsch, weil ich bin in einer Permanentüberwachung, dass dadurch einfach so eine nicht mehr aufrechte Haltung, die geht dabei meines Erachtens so gesellschaftlich im Ganzen etwas verloren, weil man ja einfach gerade steht für was man tut, sondern bekommt einfach so ein bisschen den kleinen, mickrigeren die Haltung des Gebückten, ne, der halt so über die Schulter guckt, habe ich gerade was falsch gemacht, mache ich
alles richtig. Da gibt es ja auch soziologische Studien, oder, die das auch beweisen, dass Leute da sich anders verhalten, wenn eine Videokamera zum Beispiel auf dem Parkplatz gerichtet.
Ihr hört Radio Blau, live vom Chaos Communication Camp bei Finofo.
Was nicht unbedingt heißt, dass sie sich gesünder verhalten, ne?
Nee, das nicht. Nee, mit einer Guillotine im Nacken, die ferngesteuert wird,
massenkonform, oder?
Das klingt für mich alles so ein bisschen nach dem Prinzip der Gleichschaltung, was wir aus vielen, vielen Beispielen Realität wie Literatur kennen. Dazu fällt mir ein, ich habe ja hier ein Plakat gehabt, nein, das habe ich gerade nicht mehr hier, aber wer sich da genauer informieren möchte, vorratsdatenspeicherung.de. Es gibt meines Wissens, ich habe die Website gerade nicht offen, aber ich gucke gerade noch.
Aber wir hatten ja irgendwo so einen Aufkleber, wo das drauf stand.
Wir haben sogar ein Plakat, aber das habe ich leider im Auto. Und zwar ist am 20.09., das Datum werde ich gleich nochmal korrigieren, glaube ich. Am 22.09. in Berlin. Eine Demonstration zu dem Thema, das zugegebenermaßen ein Thema ist, was nicht massenkompatibel ist, was nicht in den großen Medien behandelt wird, was auch nicht wirklich durchdekliniert wird in der Öffentlichkeit, aber ganz, ganz wichtig eben, weil das eben uns alle betrifft. Diese Demo heißt Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn. Und das sagt eigentlich schon ganz klar, worum es geht. Es geht um Freiheit. Wir sind in einem freiheitlichen Grundsystem aufgewachsen. Die meisten von uns, oder zumindest in den letzten 20 Jahren.
Du meinst die DDR hier?
Ja, ja, das war nicht ganz so freiheitlich. Da gab es auch so ein bisschen Überwachung, wenn ich da noch erinnern kann. Ne? Aber die Freiheiten, die wir haben, die nennen sich Privatsphäre, die nennen sich Recht auf Meinungsäußerung und ganz, 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 ganz viele mehr, die werden eingeschränkt, wenn nicht sogar unterminiert durch das, was da gerade passiert. Und das macht ein Klima der Angst und das macht ein Klima der Unfreiheit, die Demokratie tatsächlich gefährdet in meinen Augen.
Ja, nicht nur Demokratie, auch, sagen wir mal, Laune, Atmosphäre, Wohlfühlen, all das. Warum sollte ich jemals noch auf die Idee kommen, irgendwie innovativ zu arbeiten? Für was denn?
Ja, weil innovativ arbeiten ist zum Beispiel was ganz oft auch aus dem simplen Impuls heraus entsteht, irgendwas Komisches zu machen, spontan, Dinge, die nicht so konform vorgesehen sind. Vielleicht auch mal ein bisschen Unsinn. Das heißt nicht, dass man sofort in zivilen Ungehorsam treten muss, aber viele Leute leben einfach ihr Leben, sprengen da mal eine Regel und dort mal eine Regel, das ist alles nichts Schlimmes. Regeln sind zum dran orientieren und nicht zum drunterbleiben da. Und wenn es natürlich eine totale Kontrolle gibt, dann bedeutet das, dass Regeln eine Schnittlinie sind, die nicht übertreten werden dürfen.
Nicht werden darf, heißt ja in der Regel dann auch, setz deine Füße drüber und dann sind die Zehen ab.
Genau. Ein Beispiel Vorratsdatenspeicherung, ne? Es geht dabei zum Beispiel auch um Kontodaten. Das ist nicht dasselbe Gesetz, aber das wird in dem ganzen Zuge gleich miterledigt.
Es soll ja Leute geben, die Internetbanking machen.
Und jetzt stellt euch einfach vor, was ist, wenn das Finanzamt so ziemlich jede Kontobewegung sieht und immer bei dem Finanzbeamten ein kleines Lämpchen blinkt, wenn mal 5 Euro aus Versehen irgendwie falsch deklariert wurden. Natürlich gibt es Steuersünder, natürlich gibt es Kriminalität in dem Bereich und die muss auch geahndet werden, aber wenn jeder von uns permanent unter Pauschalverdacht steht, erzeugt das einfach ein Klima.
Und Klima der Angst, ich meine, okay. Vielleicht sollte man dann einfach ein bisschen größere Brötchen backen, wenn es denn schon darum geht, bei der Steuererklärung nicht ehrlich zu sein, weil man dann eher wieder eine Chance hat, ungeschoren davon zu kommen.
Stimmt. Also das ist ja quasi der Aufruf zum etwas anderen Umgang mit.
Tja, stimmt. Tja. Das ist jetzt bestimmt Paragraph so und so A. Aufruf zum Steuern zahlen.
Wir zahlen Steuern. Zahlst du Steuern?
Ja, klar. Mehr als ich will.
Ja, ich auch. Doof. Egal, die Demo, ne? Die findet sich und euch und ihr findet die Demo am 22.09. um 14.30 Uhr, ab 14.30 Uhr in Berlin. Die URL dazu ist nochmal www.vorratsdatenspeicherung.de. Es gibt dort auch Links zu Sammelklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Es gibt auch Links zu allen Beteiligten. Also es ist nicht nur so, dass sich eine Gruppe von Computer-Nerds dort irgendwie aufregt, dass die Privatsphäre-Schützer, Datenschützer sich darüber aufregen, was da passiert ist. Es ist auch so, dass der Bund der Ärztekammer, der Bund Deutscher Juristen, viele Fraktionen aus den Parteien sich da geäußert haben. Leute, die sich mit dem Thema kurz beschäftigen, erkennen sofort, dass da was ganz grandios schief läuft.
Ja, schief läuft. Wir haben ja leider diese Situation, in der man Wissenschaftler oder andere Experten konsultiert hat, um sich über Sachverhalte aufzuklären, die man gesetzlich regeln möchte. Das ist ja leider vorbei. Inzwischen ist an deren Stelle die der Lobby getreten und die ist natürlich vielleicht ein klein bisschen weniger objektiv. Was man, selbst wenn man das nicht genau sagen könnte, trotzdem letztlich irgendwo behaupten kann, das wäre, dass die Leute, die die Gesetze machen, in der Regel extrem viel weniger informiert sind, als die, die darunter zu leiden haben. Also für einen Großteil der Leute, die hier jetzt unterwegs sind, die selbstverständlich alle irgendwo in der Informationsbranche arbeiten oder zumindest mit ihr verbandelt sind, kommt das in einigen Fällen einem Berufsverbot gleich.
Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Das heißt, all das, was diverse Leute hier mit Dienstleistungen rund um Sicherheit gemacht haben, das ist dann halt ab jetzt illegal. Und sollen die Leute halt zusehen, dass sie ihre Webseiten und was auch immer irgendwie dicht haben. Wenn nicht, dann werden sie halt gehackt, dann gibt es halt eine schöne, fette Provider-Rechnung oder mit ein bisschen mehr Pech dann halt auch gleich wieder Besuch von staatlichen Stellen, weil irgendjemand
anders...
Ja, oder Abmahnungen.
Ja, oder Ordnungsbußgelder, ne, weil man sich dann an dies und das nicht halten konnte, weil das wurde ja gehackt. Ne?
Genau, es wurde gehackt und es wurden irgendwie Kinderpornos über den Webserver verteilt, wo doch eigentlich nur das Gästebuch drauf war. Da ist man ganz schnell mit so einem Fuß an der falschen Stelle.
Richtig, und wenn man jetzt quasi sich eben nochmal, um das zusammenzufassen, überlegt, dass die Leute, die dafür sorgen, Dinge auf ihre Sicherheit zu überprüfen, in einem nicht nur Graubereich, sondern inzwischen illegalen Bereich sich bewegen, mit den Werkzeugen, die sie einsetzen, ist es, da läuft was schief. Dann haben wir eine Monopolisierung von Sicherheitswerkzeugen technischer Art und Weise, also auf Softwareebene, die nicht nur in die Hände des Staates gehört.
Auf keinen Fall, weil der Staat, der sie hier als einziger vielleicht besitzen darf oder vielleicht auch einsetzen, ist natürlich selbstverständlich ein bisschen träger als die ganzen bösen kleinen Leute, die alle natürlich direkt im Ausland sitzen. Also hier gibt es sie nicht mehr, wie gesagt. Nur, man braucht nicht so blauäugig zu sein, zu glauben, dass keiner mehr diese Tools benutzen würde. Wenn die Leute das in Deutschland nicht mehr dürfen, es gibt genug Leute weltweit, die das nach wie vor tun, egal ob es ihr Job ist, damit Geld zu verdienen, indem sie helfen, anderen Leuten ihre Systeme zuzumachen oder aber indem sie anderer Leute Systeme aufbrechen und missbrauchen.
Es sind dieselben Werkzeuge. Deswegen ist es natürlich eine Gratwanderung, was es da an Entscheidungen gibt, aber nichtsdestotrotz ist Freiheit immer höher zu bewerten als Angst.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch von Herrn Franklin, den ich gar nicht mehr zitieren will, wenn man ihn schon 2 Milliarden Mal gehört hat. Aber egal.
Ja,
Sicherheit und Sicherheit. Ach nee, wir haben Safety und Security. Die Deutschen haben leider nur Sicherheit.
Das stimmt. Und jemand anderes aus derselben Liga von ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten meinte einmal, ich glaube, es war sogar Franklin auch, wer Freiheit für vermeintliche, in Klammern, Sicherheit aufgibt, verdient keines von beiden. Und da ist ganz viel dran.
Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie auch ganz schön seltsam zu sagen, ich kaufe mir Sicherheit ein, indem ich irgendwo an irgendeiner Stelle was weglasse.
Und für alle, die jetzt da draußen sitzen und so ein bisschen mit der Stirn runzeln und nicht so genau wissen, wovon wir reden und so im Hinterkopf dieses Argument von, ich habe doch nichts zu verbergen haben. Ja, ihr habt nichts zu verbergen, ich habe auch nichts zu verbergen.
Noch.
Aber so wie ich eine Privatsphäre habe, habt auch ihr eine Privatsphäre. Jeder von uns hat eine Privatsphäre, in der einfach, und die ist per Grundgesetz garantiert. Es ist einfach ein privater Raum, der einfach niemandem was angeht. Egal, ob ich dort einfach nur Briefmarken sammle, vor mich hinschweige. Was auch immer, es ist mein privater Raum. Ne? Dieses Grundrecht habe ich. Und wenn dieser private Raum aufgebrochen wird, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
Ja, ich meine, was ich ganz lustig dabei finde, ist, wir haben damals, als das so mit dem Internet anfing, da haben wir irgendwie relativ schnell und sofort begriffen, dass wir gerade im Moment jegliche Privatsphäre aufgeben, was unsere Benutzung mit digitalen Medien angeht.
Mhm.
Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil das war ein Raum, in dem das öffentlich möglich war.
Man konnte sich in eine öffentliche Sphäre begeben und auch so ein bisschen selber bestimmen, inwieweit man sich mit den Informationen, die man über sich preisgibt, in diese öffentliche Sphäre reinbegibt und auch bleibt. Inzwischen jedoch ist diese öffentliche Sphäre ausgefüllt und sie wird ausgeweitet auf Bereiche, wo man nicht mehr einschränken kann, was über einen selber quasi der Öffentlichkeit unterliegt. So. Und das ist das Problem. Das Prinzip, das wir da in den frühen Tagen des Internet kennengelernt haben, verkehrt sich ins genaue Gegenteil.
Das Gegenteil von dem, dass wir früher freiwillig sagen konnten, wir haben jetzt das, was für uns eigentlich privat ist, ins Öffentliche gekehrt und standen sozusagen nackt vor der ganzen Welt. Das ist inzwischen natürlich genauso, nur wir stehen nicht mehr nackt vor der ganzen Welt, wir stehen nackt vor der ganzen Welt und wehe, wir stehen falsch nackt vor der ganzen Welt.
Ist richtig, ja.
Und ja.
Gut, und dazu bleibt natürlich auch zu erwähnen, jeder von uns und von euch da draußen, der solche Dinge wie StudiVZ, sehr populäre Geschichten oder Facebook oder ähnliche Sachen benutzt, das sind natürlich alles ganz, ganz interessante Web 2.0, wie man so schön sagt oder sagte, Werkzeuge, man kann dort seine Community oder sei es MySpace oder irgendetwas, ne? Aber Leute, seid vorsichtig mit den privaten Daten, die ihr in die Öffentlichkeit stellt, weil die Archive dieser Welt vergessen nichts.
Ja, was einen natürlich auch wieder zu der Frage bringt, wenn ich so ein Medium habe, das ich am Anfang als reines universitäres Medium kennengelernt habe, das mir vor allen Dingen für den schnellen akademischen Datenaustausch viel gebracht hat, dass sich dadurch auszeichnete, dass fast 100% Informationen drin waren, 0% Werbung und ein klein bisschen Navigation und User Interface. Das hat sich inzwischen auch fast ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, der Anteil an nicht brauchbare Informationen, egal ob jetzt oder durch ein Archiv in 2000 Jahren, hat sich unglaublich vergrößert. Wenn ich jetzt schon was suche, ersticke ich in Werbung. Ich wünsche der Vorratsdatenspeicherung das Gleiche.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz in dem Moment. Wobei,
das war bei der Stasi ähnlich, oder? Aber ich bin da immer noch skeptisch. Weil wir kennen ja die Computersysteme und wissen, was man speichern kann, auch was die Datenbanken so machen könnten, wenn sie wollten. Und mir wird da Angst, weil da ist verdammt viel möglich und die Stasi hatte vielleicht Probleme mit den Aktenschränken, aber mit fetten Serverfarmen wäre auch was zu speichern. Andererseits, wir haben ja auch schon gestern mal die Kapazität von dem Camp hier mal kurz gehört, von den FTP-Servern, die hier erreichbar sind. Und ich glaube nicht, dass man das so schnell mal rüberkopieren kann. Das ist einfach viel zu viel.
Fragezeichen?
Wie bitte?
Bitte, wen suchst du?
Ich suche die CTF-Leute.
Der CTF, nämlich Captain Reflect, ist da vorne.
Hör auf, die Leute zu belästigen, wir bringen ihn ab.
Dieser freundliche junge Mann suchte gerade nach dem Capture the Flag.
Das ist doch sowas Ähnliches, oder? Dass man Leute auf einem Areal... Nee. Och, Bossen. Jetzt habe ich dir die Pointe weggenommen.
Die Ärzte, keine Pointe.